Dimensionen. Die Welt der Wissenschaft.
Kapital und Karma. Indische Dialoge mit Europa ist das Hauptthema der heutigen Sendung. In etwa 10 Minuten. Franz Thomandl heißt Sie herzlich willkommen. Die Musik muss laut sein, damit wir nicht hören, wie die Welt zusammenbricht, stand auf einem Graffiti zu lesen. Gegenwärtig ist nach den Ereignissen Erfurt die Diskussion um Musikrichtungen mit großer Fondsstärke wie Heavy Metal und Hardcore Punk wieder sehr intensiv geworden. Welche Wirkung hat diese Musik auf Jugendliche? Denn dass Musik psychische Auswirkungen hat, ist unbestritten und das weiß man schon seit alters her. In der Altsteinzeit wurde Musik in den Dienst der Ekstase gestellt. In der Antike feuerte man mit Musik Kriege an und das tat man bis in die jüngste Gegenwart. Von den Ethos-Stilarten der Antike bis zu den Ausdrucksformen von Techno und Rap werden der Musik unterschiedliche, immer wieder auch gefährliche Einflüsse zugeschrieben. Mit Wirkungen von Musik hat sich vergangenes Wochenende ein Symposium in dem heurigen Ort Hagenbrunn bei Wien beschäftigt, im Rahmen eines Veranstaltungszykluses mit dem Titel Die Seele. Elisabeth Nöstlinger hat den folgenden Beitrag gestaltet.
Musik belebt und schläfert ein. Sie lässt den Körper tanzen und die Seele baumeln. Sie lenkt ab und fördert die Konzentration. Eine musikalische Klangtapete begleitet die Menschen durchs Leben. Jahrtausende lang wurden durch Klänge Herrscher angekündigt, Kriege ausgerufen, Siege gefeiert. Musikhistoriker haben diese Töne analysiert und deren bewussten Einsatz erstmals bei Platon in der Antike gefunden. Überliefert ist auch der heilende Klang der Schamanen, der wohltuende Sound. Nun wird diese Wirkung mit naturwissenschaftlichen Methoden erforscht. Beim Symposium über die Bedeutung des Psychischen in der Musik vergangenes Wochenende in Hagenbrunn referierte darüber der an der Universität Wien lehrende Psychologe Erich Warnecek.
Heute können wir nachweisen, dass das Immunsystem durch aktive Musiktherapie gesteuert wird, angehoben wird. Der Mensch wird kompetenter in seinem Abwehrverhalten. Wir wissen, dass Glücksgefühle entstehen. Flow nennt Csikszentmihalyi das. Messen wir Hormongeschehen im Körper, dann finden wir durch die Musik eine Zunahme des Endorphins und des Serotonins. Musik ist ein Sozialisationsfaktor. Gruppenbildung in natürlichster Form. Eine Leistungsrückmeldung. Wie wichtig ist meine eigene Leistung im Verbund mit Leistung anderer? Beim simpelsten Kanon, der in der Volksschule schon gesungen wird, wird das unterschwellig den Kindern klargemacht. Wir sehen in der Musik eine Schulung der Konzentration, genauer gesagt beim Musizieren. Wir haben die Möglichkeit des unmittelbaren Rückmeldens einer Leistung. Wenn ein Schüler lernt, wird er bestenfalls am nächsten Tag geprüft vom Lehrer. Die Rückmeldung kommt eigentlich zu spät. Beim Spiel hat er unmittelbar die Meldung, jetzt ging's besser, jetzt geht's schneller, jetzt ist es schöner geworden. Also wir sehen eine unglaubliche Macht und Stützung durch die Musik. Und was man früher in der Musikerziehung intuitiv vermutet hat, können wir heute mit bildgebenden Verfahren im Gehirngeschehen, mit Hormonmessungen, mit sozialen Umfragen und so weiter nachweisen und wir kommen aus dem Staunen nicht heraus und die Musik als Kunst wird immer mehr profitieren, je besser wir hier wissenschaftliche Unterstützungen vorlegen können.
Musik bewegt die Seele und den Körper. Die Musikwissenschaftlerin an der Universität Wien und Salzburg, Regine Allgeier-Kaufmann, erklärt dies mit den Bewegungen, die jeder Musiker beim Spielen seines Instrumentes macht. Wie die Musik den Musikern in alle Glieder fährt, ist sowohl bei Konzerten klassischer als auch moderner und Popmusik zu beobachten. Zwar ist die physiologische Resonanz, so Regine Allgeier-Kaufmann, eine körperliche und keine seelische Bewegung, sie ist aber Ausdruck einer ganzheitlichen Erfahrung. Ton und Bewegung fließen ineinander, versetzen den Hörer in eine Form des Mitschwingens, erhöhen seine Sensibilität, machen ihn empfänglich für sinnliche Erkenntnisse, motivierende und beruhigende. Erich Warnecek?
Zu hohe Aktivierung des Organismus erfordert ganz einfach ein Zurücknehmen des psychischen Motors. Sind wir zu träge, sind wir noch schläfrig, dämmerig, dann tut uns gut eine belebende Musik.
Dennoch, so der Psychologe an der Universität Wien, Erich Warnecek, ist zu bedenken, dass die Wirkung der Musik nicht mit der eines Medikamentes gleichzusetzen ist, einer Wirkung, die vorhersehbar ist. Musik trifft nicht nur das Ohr, Musik trifft auch das Gemüt und das ist, wer wüsste es besser als der Psychologe, Schwankungen unterworfen. Schwankungen, die auch gewisse Erwartungen an die Musik beinhalten.
In dem Zusammenhang ist auch das Schlagwort von der aggressiv machenden Musik zu sehen. Natürlich, wenn junge Menschen in einen Event hineingehen, schon mit der Bereitschaft, jetzt sich auszutoben, sich zu enthämmern, ja dann genügt doch ein kleiner Anstoß, der von der Bühne herkommt, der vom Lautsprecher herkommt, um diese Einstellung frei werden zu lassen.
Jeder kennt Musik, die in die Füße fährt. Manche Menschen setzen sich dann ins Auto, legen Easy Rider oder Technomusik auf und rasen los. Ein Gefühl der Freiheit durchströmt Körper und Geist. Der Sound dröhnt durch die Landschaft. Ist es Musik oder Lärm? Physikalisch gesehen ist Musik eine Form von Lärm mit einer Geschwindigkeit von 340 Meter pro Sekunde. Lärm, das ist ein Schall, der als lästig empfunden wird. Ein Dezibelgeräusch wird vom Menschen gerade noch wahrgenommen. Aber ab 130 Dezibel erreicht der Lärm für das Ohr die Schmerzschwelle. Der Kardiologe und Verkehrsmediziner Josef Nagler berichtet von Untersuchungen, die mit musikhörenden Autofahrern gemacht wurden.
Im Auto herrscht durchschnittlich ein Lärmpegel von 80 Dezibel, hervorgerufen vom Motor, vom Verkehrslärm, vom Wind, vom Straßenlärm. Man weiß aus diversen Untersuchungen, dass die Lautstärke der Unterhaltungsmusik bei der Arbeit und auch Autofahren ist Arbeit um 10 Dezibel über der Basislautstärke liegen soll, um diese Musik als Hintergrundmusik verwenden zu können, ohne dass man seine Konzentration und seine Aufmerksamkeit auf dieses Musikstück lenken kann. Da wären wir bei ca. 90 Dezibel aus dem vorhergehend Gesagten. Und bei 90 Dezibel erreichen wir bereits die Schwelle, wo vegetative Symptome beim Menschen hervorgerufen werden können.
Und das bedeutet?
90 Dezibel können zu einer Verengung der Gefäße führen, können zu Krämpfe im Eingeweidesystem, im Magen-Darm-Trakt führen, Pupillen, also die Lichteinfallstärke im Auge wird verkleinert, es kann zu Herzklopfen führen und es kann aufgrund aller dieser gesagten Symptome zu einer Verminderung der Aufmerksamkeit bei der Arbeit, beim Autofahren führen.
90 Dezibel, das ist ungefähr der Lärm, den auch ein Staubsauger macht. In der Nacht kann dieser Lärm, so glauben jene, für die er Musik in den Ohren ist, konzentrationsfördernd sein, vor dem Einschlafen schützen.
Das ist schon richtig. Musik ist kein Weckmittel, aber bei langweiligen Strecken wie Autobahn in der Nacht, das Beispiel, das Sie gerade angeführt haben, da hilft es sehr wohl, Anführungszeichen, munter zu bleiben. Anders ist es bei Stoßverkehr in der Stadt, wo die volle Aufmerksamkeit des Autofahrers auf die Verkehrssituation zu richten ist.
Bereits in der Antike sind Meinungen bekannt, die der Musik Gefährlichkeit zuschreiben. Platon hat vorgeschlagen, gewisse Tonarten zu verbieten. Manche Domherren untersagten Instrumentalmusik in ihren Gotteshäusern. Heute reflektieren Psychologen über die Funktion bestimmter Musikarten in der Drogenszene. Gernot Gruber, Musikwissenschaftler an den Universitäten Wien und München.
Also diese Gefahr der Instrumentalisierung gibt es immer. Es ist ja dann nicht eine Frage der Musik, sondern der ideologischen Inhalte, die verknüpft werden. Und diese Gefahr wird es immer geben. Jedenfalls greifbar ist dieses Thema in Platons Staatsutopie. In der Politeia spricht er sehr deutlich Forderungen an die Musik an und spricht auch Gefahren durch Musik an. Manches wirkt für unsere Ohren heute kurios, wenn er etwas sagt, Melodien im Dorischen werden männlich und solche im Phrygischen bringen die Gefahr mit sich, dass da ein junger Mensch lasziv wird. Nur, was sehr deutlich wird, ist, dass eine bestimmte Musik instrumentalisiert wird im Hinblick auf ein Weltbild, das man durchsetzen will. Und diese Tendenzen sind dann in der Geschichte immer wieder festzustellen. Besonders deutlich wird es in Staatsutopien und bei totalitären Regimen, muss man sagen.
Und das, so Gernot Gruber, hat sich bis heute nicht geändert.
Elisabeth Nöstlinger über Wirkungen von Musik auf die Seele. Und jetzt zu indischen Dialogen mit Europa. Kapital und Karma heißt eine Ausstellung, die seit Ende März in der Kunsthalle im Wiener Museumsquartier indische Kunst präsentiert. In das Begleitprogramm wurde ein Symposium eingeplant, das die historischen und kulturwissenschaftlichen Grundlagen dazu anbietet.
Wir präsentieren ein sehr zeitgenössisches, modernes oder vielleicht eher postmodernes Indien.
Sagt die Kulturwissenschaftlerin Angelika Fitz, Kuratorin der Ausstellung und gemeinsam mit zwei indischen Kollegen, der Herausgeberin des indischen Art Journal Nancy Adajania und dem Kunsttheoretiker Ranjit Hoskote, Organisatorin des Symposiums.
Das urbane Indien hat sich wirklich seit der Wirtschaftsliberalisierung 1991 sehr stark verändert. Man darf ja nicht vergessen, dass Indien bis Anfang 90er Jahre zwar keine sozialistische Planwirtschaft war, aber doch eine sehr reglementierte Wirtschaftssituation, wo es kaum ausländische Investitionen gegeben hat und jetzt schlagartig sich Indien für den internationalen Kapitalmarkt, aber auch natürlich für den Konsumgütermarkt und für den Medienmarkt, den internationalen, geöffnet hat. Und man darf auch nicht vergessen, dass dieses urbane, globalisierte Indien natürlich einen kleinen Prozentsatz von Indien ausmacht, dass das ländliche Indien ist ganz, ganz anders, aber immerhin leben inzwischen nach Schätzungen ca. 30% der Inder und Inderinnen im städtischen Raum.
Mit Computerexperten aus Indien sollen fehlende Arbeitsplätze in den westeuropäischen Hightech-Industrien besetzt werden. In nicht einmal zwei Jahrzehnten entstand in diesem riesigen Land eine bestens ausgebildete Schicht an Fachleuten für weltweit agierende Unternehmen, die man sonst nur in dem hochzivilisierten industriellen Norden der Erdkugel vermutet hätte. Die Entwicklungen der letzten Dekade, namentlich die Wirtschaftsliberalisierung und die Integration Indiens in den globalisierten Markt, haben die indische Gesellschaft tiefgreifend verändert. Bei dem Symposium im Rahmen der Ausstellung Kapital und Karma versuchten Kulturwissenschaftler und Kulturwissenschaftlerinnen, diese Veränderungen zu analysieren. Im Bereich der Massenmedien, der Populärkultur, der Grundlagen der indischen Nation. Welche neuen Bedingungen wurden für politische Souveränität und kulturelle Identität geschaffen? Ursula Berner fasst Ergebnisse der Diskussionen zusammen.
Fast 900 Millionen Menschen leben heute in Indien. Sie sprechen etwa 15 anerkannte Hauptsprachen von insgesamt rund 150 Regionalsprachen und gehören allen Religionen dieser Welt an. Mit 83% den größten Anteil haben die Hindus. Indien ist eine artifizielle Nation, wie Angelika Fitz sich ausdrückt, die aus dem britischen Protektorat entstanden, seit langem als Projektionsfläche des Westens diente. Für Esoteriker genauso wie für soziale Utopien von Intellektuellen. Besonders in den 60er und 70er Jahren sahen nicht zuletzt österreichische Politiker, wie unter anderem auch Bruno Kreisky, in einem Indien unter Premierminister Nehru die Vision der Einheit der Vielfalt verwirklicht. Also die einheitliche, säkulare Verfassung für dieses zutiefst religiös zersplitterte Land, sein sozialer Reformwille und seine wirtschaftliche Autarkie galten als sozialistisches Mustervorbild. Und heute? 2002 sind es nach der Angst vor Indien als atomare Streitmacht die indischen Computerexperten, die Europa angeblich zu überschwemmen drohen, die das vergessene Land wieder in den Blick der westlichen Öffentlichkeit bringen. Dabei gibt es ganz andere Gründe für eine Beschäftigung mit dem multikulturellen südasiatischen Raum, meint Kulturwissenschaftlerin und Kuratorin des Symposiums und der Ausstellung Angelika Fitz.
Diese Demokratie ist auch von Anfang an begleitet worden von sehr avancierten, breit angelegten sozialwissenschaftlichen, philosophischen, geschichtlichen Forschungen. Sehr, sehr viele wichtige Ansätze für die Kulturwissenschaft sind in den letzten Jahrzehnten aus Indien gekommen, wie zum Beispiel die Subaltern Studies im Geschichtsbereich. Und ich denke, dass gerade ein vereinigtes Europa, ein zukünftiges Europa, ein osterweitertes Europa sehr, sehr viel lernen könnte von indischen politikwissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen Ansätzen.
So heterogen wie die indische Halbinsel waren schließlich auch die Beiträge zu einem Symposium mit indischen und europäischen Vortragenden. Mit Fragen zu Nationalismus, der Funktion des öffentlichen Raums und schließlich dazu, wie sich die Kunst in dieser Situation positionieren kann. Im Zentrum der Vorträge stand die aktuelle Situation im gegenwärtigen, modernen Indien, beleuchtet von Historikern, Anthropologen, Soziologen, Politologen, Kunsttheoretikern und von einem Architekten. Der Kunsttheoretiker und Mitkurator Ranjit Hoskote.
Well, modern India is modernity is a very contested term. I think modern India would probably have begun sometime in the 18th century.
Das moderne Indien, auch wenn der Begriff der Moderne sehr umstritten ist, das moderne Indien begann eigentlich im 18. Jahrhundert. mit der Entwicklung der globalen Märkte, dem regen Handel zwischen Europa und Indien, durchaus zum Vorteil für Indien. Es gab einen Kapitalfluss, einen Austausch von Fertigkeiten und es entwickelten sich unterschiedliche Modelle für eine tolerante Gerichtsbarkeit zur Gleichbehandlung aller Staatsbürger im 18. Jahrhundert. Das ist von Historikern bezeugt, das ist nicht nur Nationalstolz. Aber dann während der Kolonisierung durch Großbritannien ging vieles verloren. Wir müssen heute diese ideologischen Ansätze wieder ausgraben und neu formulieren.
50 Jahre funktionierende Demokratie konnten die Inder bis heute nicht das Drama des Kolonialismus vergessen machen, der die eigenständige Entwicklung im Land nicht zuletzt auf intellektuellem Gebiet unterbrach oder zumindest massiv beeinträchtigte. Bis heute führt der Wunsch, sich die hart erkämpfte Eigenständigkeit unter allen Umständen zu bewahren, nicht nur zu neu aufkeimendem Nationalismus, sondern auch dazu, atomare Waffen einzulagern. Die Rolle des Kolonialismus für diese heutigen Entwicklungen wird dabei nach wie vor diskutiert. Beim Versuch, neue Zugänge zum Thema Kolonialismus und indische Identität zu finden, stieß der Historiker Ramachandra Guar auf eine bislang eher unbeachtete Gruppe Europäer in Indien. Männer und Frauen nämlich, die nach Indien kamen, um das Land kennenzulernen und mit den Einwohnern zu leben.
Well, I think it's a forgotten part of our history. I mean, India and Britain had a very complicated relationship.
Indien und Großbritannien hatten eine komplizierte Beziehung zwischen Liebe und Hass. Während die meisten Briten nach Indien kamen, um hier Befehle zu geben, gab es auch eine kleine Gruppe, die sich vermutlich von den Idealen der indischen Trader-Bewegung um Mahatma Gandhi inspirieren ließen. Sie kamen hierher und unterstützten die Bevölkerung in ihrer Emanzipation zur Entwicklung eines positiven Selbstbewusstseins als Inder und unterrichtend oder durch politische Aktionen.
Die englische Sozialarbeiterin Mira Behn war eine von ihnen. Der deutsche Förster Dietrich Brandis, der ein Projekt zur Rettung der indischen Regenwälder initiierte. Die irische Antikolonialistin Annie Besant oder der Amerikaner Samuel Stocker, der als Missionar nach Indien kam und hier zum Sozialarbeiter wurde. Der Historiker Ramachandra Guar.
Certainly there is a great amount of romance involved in identifying with another people.
Natürlich ist da auch ein gewisses Maß an Romantik beteiligt, wenn man sich mit einem anderen Volk so identifiziert. Man ist fasziniert von deren Kultur, deren Musik oder von dem, was man als deren Spiritualität zusammenfassen könnte. Ein Blick auf die Welt, der ganz anders ist, als sagen wir der materialistische Zugang des Westens. Aber das war viel mehr. Sie haben sich identifiziert mit dem Land, haben ihre Staatsbürgerschaft gewechselt. Selbst wenn der Ausgangspunkt vielleicht romantisch war, steht hier viel mehr dahinter als eine zufällige Verbindung.
Engagement with another culture.
Bestes Beispiel für einen solchen westlichen Freiheitskämpfer sieht Ramachandra Guar in dem britischen Anthropologen Verrier Elwin. Ihm hat der Historiker, der schon an den Universitäten Yale, Stanford und Berkeley unterrichtet hat, eine eigene Biografie gewidmet.
He was an Oxford scholar who came to India and
Verrier Elwin war ein Student aus Oxford, der mit den Stämmen der Eingeborenen im Wald lebte, auch ein eingeborenes Mädchen heiratete und sich schließlich als Fürsprecher für die Rechte der Eingeborenen über ihr Land und ihren Wald einsetzte. Außerdem formulierte er gut. Was immer er schrieb, war elegant und eindeutig. Ich war immer fasziniert von ihm. Ich meine, warum geht jemand aus der Elite, der Sohn eines Bischofs, nach Indien in den Regenwald, lebt mit den Eingeborenen und schreibt über sie? Es ist eine interessante interkulturelle Biografie, weil wir einfach viel mehr Geschichten von Indern kennen, die in den Westen gegangen sind.
Befreiungskämpfe wie der von Verrier Elwin sind auch im heutigen multikulturellen Indien noch längst nicht geschlagen. Das Kastensystem ist nach wie vor aufrecht. Nach Mahatma Gandhis Versuch, den Hinduismus zu reformieren, arbeitete die Kongresspartei 17 Jahre lang daran, die religiösen Differenzen im Land zu überwinden. Unter dem Titel Einheit der Vielfalt wollte der säkulare Staat keine Einzelreligionen oder Kulturen mehr privilegieren. Quotensysteme bei Ausbildungs- und Arbeitsplätzen für sozial und ökonomisch Benachteiligte sowie für ethnische Minderheiten sollten eine gerechte Einbindung in das demokratische System sicherstellen. De facto blieb die Wirksamkeit dieser Gesetze jedoch eingeschränkt. Die seit Mitte der 1990er Jahre erstarkten hindu-nationalistischen Parteien wie die BJP, die Bharatiya Janata Party, versuchen die Dominanz der Hindu-Gemeinschaft ausdrücklich hervorzuheben und politisch festzuschreiben. Der indische Nationalstolz, der ursprünglich als notwendige Abgrenzung gegen den Kolonialismus quasi eine positive Befreiungskraft war, wendet sich nun als neuer Nationalismus gegen ethnische Gruppen im eigenen Land und ist Grundlage vieler Konflikte. Die Reaktionen des wissenschaftlichen Diskurses zu dieser aktuellen Entwicklung sind unterschiedlich. Während der Anthropologe Vivek Narayanan versucht, die Idee eines geeinten Indiens als Vision der Auslandsinder zu dekouvrieren, selbst der Reformer Mahatma Gandhi entwickelte seine Ideen in Südafrika, widmet sich der Historiker Shahid Amin in seinem Referat Making the Nation Habitable, also die Nation bewohnbar machen, den politisch unterschiedlich motivierten Rekonstruktionen der indischen Geschichte im 13., 17. und im späten 19. Jahrhundert. Er zeigt damit den Ursprung von sprachlichen Übertreibungen und Stereotypen auf, die die gewalttätigen Auseinandersetzungen von Hindus und Moslems bis heute prägen. Die vermehrte Suche nach religiösen Inhalten bzw. der starke Zulauf der Unterschichten zu fundamentalen Gruppierungen sind der Ausgangspunkt im Referat des Soziologen Rudolf Heredia. Subalterne Fragen an den Hindu-Nationalismus, die Notwendigkeit einer neuen Hermeneutik. In seiner Studie beschäftigt sich Rudolf Heredia mit den Befreiungsbewegungen der niederen Kasten in Maharashtra und mit der Herausforderung, die diese Bewegungen für den Hindu-Nationalismus bedeuten könnten. Und bedeuten.
Es gibt unterschiedliche Akteure in diesem Drama und unser Bemühen muss es sein, jeden in seinem Kontext zu interpretieren, die jeweiligen Vorurteile zu dekonstruieren und ihre Vorbehalte zu dekouvrieren.
Als Grundlage des momentanen Konflikts in Indien zwischen einer monolithischen, autoritären und monokulturellen Definition von Staat und Nation und einem Modell mit vielen Teilnehmern auf Basis eines föderalistischen politischen Systems sieht Rudolf Heredia den jeweiligen Glauben, die jeweilige Ideologie. Der Glaube führt zu Vorverurteilungen und Vorahnungen, die einen Austausch, die Kommunikation untereinander schließlich unmöglich machen. Wobei der Soziologe die Grenzen zwischen religiösem Glauben und politischer Ideologie als fließend betrachtet.
Heutzutage ist die Differenz zwischen globalem Säkularismus und dem Wiederaufleben religiöser Bewegungen die Dichotomie zwischen Glaube und Rationalität scharf und eindeutig. Das ist typisch westlich. Wir benötigen aber ein tieferes Verständnis von Rationalität, als es uns das Zeitalter des Rationalismus gibt. Ein umfassenderes Verständnis von Glaube als das der heutigen New Age-Bewegungen. Deshalb unsere Frage, was bedeutet rational sein für den Glauben und welche Anforderungen stellt andererseits die Gläubigkeit an die Vernunft? Der im westlichen Denken verankerten klaren Dichotomie wollen wir den östlichen, durchlässigeren Blick gegenüberstellen und sagen, Glaube und Rationalität sind sich ergänzende, nicht gegensätzliche Wege, nach der Wahrheit zu suchen.
Das ist der Ausgangspunkt, von dem aus Rudolf Heredia die Arbeit zweier indischer Sozialreformer und Befreiungskämpfer, Khudirao Phul und Bhimrao Ambedkar, nachzeichnet. Beide haben sich für die Rechte der Dalit, der Unberührbaren, eingesetzt. Selbst wenn sie gute Wegbereiter waren, konnten beide Bewegungen den Unberührbaren letztlich keine neuen Perspektiven anbieten. Stattdessen entwickelten sich parallel zur Mobilisierung der Subalternen, der Unberührbaren, ein aggressiver Hindu-Nationalismus. Den Grund für das Scheitern der Reformer sieht Rudolf Heredia in ihrer Überbetonung der Rationalität und in ihrer zu massiven Kritik an den religiösen Praktiken und dem Glauben ihrer Anhänger. Deshalb kommt der Soziologe zu dem Schluss,
was die Unterschichten benötigen, ist eine Hermeneutik, die sich nicht verweigert, deren Stimme zu hören. Ganz im Gegenteil, sie muss ihnen zuhören, in dem Bewusstsein der Missinterpretationen durch die eigenen Vorurteile und Bindungen. Gleichzeitig darf das nicht zu einer Romantisierung der Unterschichten führen. Ein unkritischer Kult des Populären in der Verbindung mit einer Ablehnung der rationalen Aufklärung führt zu keiner Hermeneutik. Trotzdem ist Empathie notwendig, wenn auch kritische Sensibilität. Oft wird aus dem Blickwinkel westlicher Rationalität und ihren empirischen Annahmen gegen populäre Religiosität argumentiert. Das zeigt wenig Aufmerksamkeit für die Grenzen solchen Denkens und noch noch weniger Sensibilität für Symbole, Mythen und Metaphern als Kommunikationsmittel jenseits einer abgeschlossenen empirischen Rationalität in einer Welt der persönlichen Freiheit und des politischen Willens. Im Gegensatz dazu muss die subalterne Hermeneutik in der Lage sein, beides zu problematisieren, sowohl die große Geschichte der modernen Rationalität als auch die Fragmentiertheit der postmodernen Vielseitigkeit, um schließlich eine Überlappung der Blickwinkel anzustreben, statt einer Kollision.
Die stadtplanerischen Ideen des Architekten und Theoretikers Raoul Merotra sind ein praktischer Versuch, das strikte Nebeneinander der Kasten aufzulockern. Durch eine durch bewusste Stadtplanung initiierte gemeinsame Nutzung des öffentlichen Raums. Als Geschäftsführer des Urban Design Research Instituts genauso wie als Gründungsmitglied des Bombay Collaboratives, eines Büros zur Gebäudeerhaltung, entwickelte er eine Reihe von innovativen Projekten, die die Gebäudesanierung und Revitalisierung mit der Belebung des öffentlichen Raums verbinden.
Ich denke, die Architektur bzw. die Form unserer Stadt ist ein Abbild der Gesellschaft.
Grundannahme des Stadtplaners und Architekten Raoul Merotra ist, dass die indischen Metropolen sich aus zwei Ebenen zusammensetzen. Aus der sogenannten offiziellen, statischen Stadt, gebaut aus dauerhaften Materialien wie Beton oder Stahl, verfügt sie über Infrastruktur, ist auf Landkarten festgehalten und quasi Monument. Und daneben, wenn auch am selben Ort, existiert die sogenannte kinetische Stadt, die Stadt in Bewegung, zusammengesetzt aus Plastikplanen, Schrott und Holzabfällen, hineingedrückt, wo immer Platz geblieben ist, ein organisches Geflecht von Straßenlandschaften, die sich ständig verändern. Die kinetische Stadt wird nicht durch Architektur bestimmt, sondern durch Räume, die Zusammengehörigkeit vermitteln und Leben erhalten. Die Kluft zwischen statischer und kinetischer Stadt, zwischen offizieller und inoffizieller Stadt, ist auch eine ökonomische, die zwischen Reich und Arm. Die Herausforderung der Gegenwart an die Stadtplanung ist es, das Potenzial der kinetischen Stadt produktiv zu nutzen, meint Raoul Merotra. Weil die Vitalität der modernen südasiatischen Metropole nicht von Architekturdenkmälern, sondern eben auch vom Leben auf der Straße bestimmt wird. Bis jetzt allerdings gibt es noch wenig Ansätze in diese Richtung. Als Beispiel für eine derartige Nutzung des kinetischen Potenzials für die Vitalisierung eines Stadtteils präsentiert Raoul Merotra ein Renovierungs- und Revitalisierungsprojekt in Fort, einem historischen Innenbezirk Bombays.
Es war da eine interessante Ausgangssituation. Auf der einen Seite die Straßenhändler mit ihren täglich neu aufgebauten Ständen, daneben die fast klassische Architektur von George Whitted im indo-sarazenischen Stil. Wie kann man nun diese beiden Lebensräume verbinden und die Bedürfnisse beider Benutzer erhalten? Hier hatten wir eine Idee. Zwischen den Häusern waren weitläufige Höfe mit Bäumen, dort wurden nur die Mülleimer gelagert. Durch die Verbindung versuchen wir nun, diese Höfe als Orte für die Händler zu adaptieren, als Orte, wo die Straßenhändler integriert leben und trotzdem ihrer Profession nachgehen können, nämlich die umliegenden Büros mit günstigem Essen und Ähnlichem zu versorgen. So entsteht eine Koexistenz, eine Verbindung der beiden Welten, der statischen und der kinetischen Stadt, verdeutlicht durch die Gestaltung.
Als Beispiel dafür, dass eine solche Koexistenz funktionieren kann, verweist Raoul Merotra auf die viktorianischen Arkaden. Hier lebt die kinetische Stadt, der Bazar, integriert in der statischen Stadt, den Arkaden. Ein belebter, vitaler Raum.
Diese Koexistenz ist auch ein Symbol für den Pluralismus unserer Stadtgestaltung. Außerdem gibt das der Stadt eine große humane Dimension, die in westlichen Städten oft fehlt. Ich meine, diese Verherrlichung der Idee der Bauernmärkte im westlichen Raum ist genauso ein Versuch, die statische Stadt zu beleben. Unsere südasiatischen Städte haben dagegen zu viel kinetischen Anteil. Ich denke, es geht darum, dass der Architekt als Vermittler eine Ausgewogenheit zwischen der statischen und der kinetischen Stadt erzeugt.
The static and the kinetic city. Während der Westen daran arbeitet, einen dezentralen Stadtraum zu schaffen, der sich auf den Einzelnen bezieht, sieht Raoul Merotra in der südasiatischen Stadt der Zukunft die Verdichtung verwirklicht. Ein System, in dem verschiedene Formen von Urbanität aus unterschiedlichen historischen Epochen, unterschiedlichen Wirtschaftssystemen und unterschiedlichen Kulturen nebeneinander leben. Es wird eine Stadt sein, meint er, die sich nicht ihr eigenes Denkmal setzt, indem sie sich in der Architektur verewigt, sondern ihr eigenes Gedächtnis durch temporäre Schauspiele fortgesetzt wieder löscht.
Kapital und Karma. Ursula Berner hat über das Symposium im Rahmen der gleichnamigen Ausstellung berichtet. Sie ist noch bis zum 9. Juni in der Kunsthalle im Wiener Messequartier täglich ab 10 Uhr zu sehen. Es gibt da auch eine Reihe von Begleitveranstaltungen und Workshops, die es ermöglichen sollen, sich intensiver mit der Materie auseinanderzusetzen. Das Thema der Dimensionen morgen? In aller Munde der schwierige Zugang zum gesunden Essen. Es geht unter anderem um Forschungen zu alternativen Ernährungsformen. Für heute verabschiedet sich Franz Domandl.